Der Ö1 Kulturtalk.
Königsdrama in Salzburg, Krieg und Frieden im Grand Hotel. Im März musste Markus Hinterhäuser den Intendantensessel der Salzburger Festspiele räumen. Mit Spannung erwartet das Festspielpublikum nun, wie seine interimistische Nachfolgerin Karin Bergmann als Brückenbauerin ein Programm auf die Bühne bringen wird, das ihr Vorgänger geplant hat. Die Bregenzer Festspiele feiern 2026 ihr 80-jähriges Bestehen. Zum Auftakt der Jubiläumsausgabe wird Verdis La Traviata auf der Seebühne gezeigt. Und der morbide Charme des verlassenen Südbahnhotels wird zur Kulisse einer Bühnenadaption von Leo Tolstois Krieg und Frieden. Bei den Festspielen Reichenau erkundet der langjährige Burgschauspieler Philipp Haus Orte, die an den Glanz lange vergangener Tage erinnern. Was bringt der Festspielsommer 2026? Welche Premieren bleiben in Erinnerung? Und welche Rolle spielt die Kultur als sogenannter Standortfaktor in den Regionen? Darüber diskutieren wir in den Sommermonaten mit den führenden Kulturjournalistinnen des Landes.
Gehört, besprochen. Der Ö1 Kulturtalk zum Festivalsommer mit Christine Scheucher.
Und mit folgenden Gästen. Das Schönste im Kultursommer ist die Freiluft, sagt Hedwig Kainberger. Sie ist Leiterin des Feuilletons der Salzburger Nachrichten und wird mit uns diskutieren. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Vorsicht, Nostalgiefalle. In politisch bewegten Zeiten wird der Blick in die Vergangenheit oft mit einem Weichzeichner versehen. Ja, was dieser Befund mit dem heimischen Festivalsommer zu tun hat, wird Ronald Pohl erklären. Er ist Kritiker der Tageszeitung Der Standard. Herzlich willkommen, Ronald Pohl.
Einen schönen guten Tag.
Kultur zahlt sich aus, gerade weil es nicht ihre primäre Bestimmung ist, sich auszuzahlen. Das sagt Thomas Kramer, Kritiker der Tageszeitung Die Presse. Herzlich willkommen, Thomas Kramer.
Hallo, grüß Gott.
Ja, der Sommer ist noch jung, wir wissen das, aber die ersten Premieren dieses Festivalsommers sind bereits über die Bühne gegangen. Zum Beispiel in Reichenau eine Inszenierung der Fledermaus. Als Eröffnungspremiere der Festspiele Reichenau war Mittwoch Johann Strauss-Klassiker Die Fledermaus zu sehen. Ja, in einer beschwingten, könnte man sagen, Inszenierung von Nils Strunk und Lukas Schrenk. Man hat diese Operette, diesen Klassiker, in die goldenen 20er Jahre verlegt. Sie waren bei der Premiere, Ronald Pohl. Welchen Eindruck hatten Sie denn? War das eine gute Idee des Regieduos?
Naja, vor allem war es eine beflissene Idee. Ich meine, man ist sommers aufgeräumter Dinge. Man bemüht sich dann plötzlich Positionen zu vertreten, die jeweils über den erreichten Stand der Dinge und der gesellschaftlichen Agenda hinausweisen. Man will sich auch von den Härten des Erwerbslebens ausruhen oder mindestens von dem Umstande, dass man das Geld für sich arbeiten lässt. Mit Blick auf die Klientel, die auch Sommertheater besucht. Und so kann es dann kommen, dass man sich mit den Figuren der Fledermaus verbünden will und so wie Eisenstein und all die anderen ganz gerne supieren möchte. Die Frage ist, wenn man hinausweisen will über das je eigene, warum dann zurück und warum im Zwischenhalt? Nils Strunk und all den anderen in Reichenau hat es gefallen, die Fledermaus von der Nachzeit des ersten großen Gründerzeit Grachs, so heißt er, 1874, 50 Jahre, von dort aus gesehen in die Zukunft zu verlegen, in die sogenannten Roaring Twenties. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Konzept trägt nicht vollends. Das hat den schlichten Grund in dem Umstand, dass die Straußsche Musik für sich besteht, dass sie es aus eigenem heraus walzt und swingt und auch sonst spleißt sich da manches in dem neu zusammengefügten Text, wenn dann plötzlich von der Heimwehr die Rede ist, es ein paar lässliche, wie ich meine, Anspielungen auf die Traumnovelle von Schnitzler gibt. Ja, und wenn plötzlich Wiener Kreis und Hugo Bettauer und all diese Namen aus den 20ern aufleuchten und dem fröhlichen oder halbfröhlichen Treiben gar nicht so wirklich aufhelfen.
Zur Erinnerung, Gabriel von Eisenstein muss eine Arreststrafe antreten und amüsiert sich in der Nacht davor beim Prinzen Orlowski. Ja, und dort treffen Stubenmädchen auf Prinzen, verkleidete Gemahlinnen auf ihren Ehemann, Verwechslungen und ein Streich sorgen für launige Unterhaltung. Das erfolgsverwöhnte Tandem Nils Strunk und Lukas Schrenk verlegt die Handlung der Fledermaus, die spielt ja eigentlich in der Gründerzeit in den 1870er Jahren, in die 20er Jahre. Ähnlichkeiten mit einer Gegenwart, die von multiplen Krisen heimgesucht wird, sind kein Zufall. Das zumindest meint der Regisseur Lukas Schrenk zu dieser Inszenierung.
Also die 20er waren auch ein Jahrzehnt des Verdrängens und des Wegschiebens und man lenkt sich ab, man sucht Eskapismus, man will irgendwie diesen ganzen realen Problemen, politische, wirtschaftliche Probleme, denen will man auf irgendeine Art entfliehen. Und das Thema Verdrängung ist auch eigentlich ein Grundthema in der Fledermaus. Das heißt, wir sehen Figuren, die sich total in privates Vergnügen stürzen, in Feiern, sich in Beziehungsgeflechten verheddern, sich eigentlich nur noch damit beschäftigen. Und wir haben jetzt gar nicht so einen riesen Fokus darauf gelegt, dass diese politischen Debatten bei uns auf der Bühne geführt werden, sondern die flankieren das Ganze eher. Also man spürt eher, dass die im Hintergrund brodeln und stattfinden, während eigentlich man im Champagner beziehungsweise bei uns im Absinth es sich gut gehen lässt.
Ja, Johann Strauss, Fledermaus als Tanz auf dem Vulkan. Hedwig Heinberger, Sie haben ein wenig skeptisch geschaut, als wir den musikalischen Einspieler gebracht haben. Verträgt sich denn die Operette mit dem Swing? Gelingt denn so eine Frischzellenkur? Oder würden Sie eher abraten, diese anachronistischen Zugänge zu versuchen?
Ich tue mir schwer mit einem Urteil, weil ich war ja nicht dort. Und die Regisseure sind durchaus erfahrene Könner, also ich möchte ihnen das nicht absprechen. Warum es mich ein bisschen gerissen hat oder etwas mehr erschüttert hat, war einfach diese verwortakelte Blasmusik zur Fledermaus. Das hat ein bisschen wehgetan. Also ich glaube, dass Johann Strauss etwas anders klingt als die Blasmusik. Die Blasmusik ist toll, aber so, was ich vernommen habe, das war jetzt nicht das, wo ich mir gesagt hätte, da müsste ich hin und das hören.
Thomas Kramer.
Das wäre doch eine ganz nette Definition von Jazz, verwortakelte Blasmusik. Im guten Sinn. Ja? Also da finde ich jetzt nichts dagegen. Ich finde etwas gegen diese zwanghaften Anachronismen. Und eine Frischzellenkur mit einer 100 Jahre alten Unterhaltungsmusik ist ja auch nicht mehr gerade so frisch. Also diese Anything-Goes-Mentalität, man muss jetzt alles mit allem verquicken, dass dann die Kritiker auch schön brav schreiben, dass alle Stilelemente vermischt werden. Das irritiert mich ein bisschen und ich glaube, dass hier ein bisschen Purismus nicht schlecht täte manchmal.
Am Mittwoch wurden die Festspiele Reichenau eröffnet. Am Freitag fand dann eine weitere große Premiere statt, und zwar eine Bühnenadaption von Leo Tolstois Krieg und Frieden. Und nicht irgendwo, sondern an einem wirklich besonderen Ort, nämlich im legendären Südbahnhotel am Semmering. Das wird ja seit dem vergangenen Jahr wieder von den Festspielen Reichenau bespielt. Ein sagenumwobener Ort, der ja auch in die Literatur eingegangen ist. Ist, zum Beispiel in Schnitzlers Weites Land. Sie, Thomas Kramer, waren gestern bei dieser Premiere. Regie führte Philipp Haus, der lange am Burgtheater gespielt hat, jetzt im künstlerischen Leitungsteam des Schauspielhaus Düsseldorf tätig ist. Wie passt denn die Ära der napoleonischen Kriege in ein Grand Hotel des Fins de Siècle? Auch hier wieder ein Anachronismus?
Ja, das ist wieder ein ganz ähnlicher Anachronismus. Wir lieben das und wir lassen uns offensichtlich von 100 Jahre oder 120 Jahre alten Gebäuden gerne entführen in eine 200 Jahre alte Zeit, die vor 150 Jahren beschrieben worden ist. Wir springen da gern hin und her. Das finde ich auch irgendwie sympathisch. Es ist beim Südbahnhotel auch dieser morbide Glanz, dass das einfach nicht fertig renoviert ist. Wenn das einmal fertig renoviert ist, glaube ich, wird es gar nicht einmal so ein schöner Theaterplatz sein. Aber es war eine wunderbare Aufführung. Die Hauptrolle hat ein Schauspieler gespielt, der mir überhaupt kein Begriff war. Ein Mann namens Noah Saavedra, im Burgenland geboren. Der war begeisternd als Pierre. Pierre ist ja die Zentralfigur für mich in Krieg und Frieden. Pierre ist einer von dreien die seiner Generation. Die anderen heißen André und Nicolai. Aber dieser Pierre ist so eine Art reiner Thor. Im Grunde eine Variation des Parsifal. Und der Mann hat, obwohl er an Figur durchaus unterschiedlich ist von dem im Buch geschilderten Pierre, dieser Saavedra hat das großartig gespielt. Also wirklich, da war ich ganz begeistert. Die zweite große schauspielerische Leistung war von Martin Schwab, der drei Vaterfiguren gespielt hat.
Leo Tolstoi hat ja bekanntlich einen epochalen Roman geschaffen. Der Roman beginnt 1805 in St. Petersburg und Moskau. Russland bereitet sich auf den Krieg gegen Napoleon vor. Junge Männer werden einberufen und die Soireen und das luxuriöse Leben der Oberschicht wird von diesem Abschied und von dieser drohenden Gefahr überschattet. Im Mittelpunkt steht der Erbe Pierre. Er ist ein Anhänger Napoleons und der französischen Revolution. Er schwärmt für die Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und damit ist er natürlich ein Fremdkörper in dieser feudalen Gesellschaft. Tolstoi spannt ein großes geschichtliches Panorama auf und berichtet davon, wie Napoleons Expansionskurs in den Weiten der russischen Landschaft versandet und in Stocken gerät. Besonders dramatisch natürlich der Brand im verwaisten Moskau. Die Bewohner und Bewohnerinnen haben die Stadt verlassen und ein Feuer tobt in der Stadt und verwüstet sie. Diese Geschichte von epochaler Wucht wird natürlich in epischer Breite erzählt. Die Frage ist, wie bringt man so einen gewichtigen Stoff auf die Bühne? Martin Schwab brilliert, so der Befund des Kollegen, gleich in drei Rollen in dieser Inszenierung. Und was er zu dieser Inszenierung zu sagen hat, das hören wir jetzt gleich.
2000 Seiten hat ja der Roman. Und das muss man eindampfen auf 3 Stunden Vorstellungsdauer. Und da mit aller Ernsthaftigkeit auch dem Tolstoi gegenüber gerecht zu werden, das bedarf eine sehr gute Bearbeitung, auch eine sehr, sehr gute Dramaturgie. Und auch eine sehr, sehr gute, behutsame, fantasievolle und dem Tolstoi verpflichtende Regie, die der Philipp Haus macht.
Ronald Pohl, Sie waren zwar gestern nicht im Südbahnhotel, aber sind natürlich ein belesener Kritiker und haben natürlich Tolstois Krieg und Frieden gelesen. Es geht also um die Geschichte einer Familie während der napoleonischen Kriege. Das ist ein Werk von epischer Breite, also auch ein sehr, sehr umfangreicher Roman. Man kann sich vorstellen, dass es eigentlich sehr, sehr schwierig ist, diesen Roman auf die Bühne zu bringen.
Naja, Versuche gab es immer wieder. Ich erinnere mich, dass Matthias Hartmann im Casino des Wiener Burgtheaters einen unverächtlichen Versuch unternommen hat, mit einfachen, vorgezeigten Mitteln, beinahe Brechtschen sind's. Ein Aspekt, der ja auch mitschwingt, ist, dass in den napoleonischen Kriegen und mit dem Feldzug von 1812 die Trennungen Krieg und Nicht-Krieg, ja, verliert hier zusehends die Unterscheidung, verliert an Wert. Wir haben hier dann Partisanen geschehen. Wir haben im Grunde das Aufreiben der Zivilbevölkerung und weniger, weil Napoleon grandios unter Anführungszeichen gescheitert ist mit seinem Russlandfeldzug. Also aus diesem Grund, glaube ich, ist dieser Roman als Betrachtung des Krieges an sich so etwas wie die Beschreibung einer Wegscheide. Die Wegscheide zwischen modernen Verhältnissen und denen des guten alten Kabinettskrieges, wie das in Europa mal hieß. Und was der Verlust dieser Unterscheidung meint, können wir heute unter anderem in Europa sehr genau vor unserer sogenannten Haustüre sehen.
Um einen Roman auf die Bühne zu bringen, muss man ein Theaterstück draus machen. Man kommt nicht umhin. Ich glaube, das Versuch, einen Roman auf der Bühne mehr oder weniger vorzulesen und dann die Personen sich selbst beschreiben zu lassen und dann als Personen sprechen zu lassen, diese Versuche sind eigentlich schon gescheitert. Und dieser Abend hat sich schon im Wesentlichen dem Nikolaus Hack verdankt, der die Dramatisierung gemacht hat, die dann später überarbeitet worden ist. Er ist ja ein bisschen in einem leichten Unfrieden geschieden von dem Projekt, weil die anderen darauf bestanden haben, Philipp Haus vor allem, glaube ich, die haben darauf bestanden, dass man mehr Tolstoi-Prosa hineinbringt. Das haben sie auch gemacht und ich finde, es ist ein ganz guter Kompromiss geschaffen worden. Das ist ein bisschen streberhaft, wenn man versucht, alle Aspekte eines Romans auf die Bühne zu bringen. Man kann auch nicht die komplizierten Überlegungen Tolstois zur Psychologie und zur Rolle Gottes in der Welt auf die Bühne bringen. Man muss daraus ein Stück machen. Hack hat das gemacht und es ist im Wesentlichen beibehalten worden.
Das ist eine Herkulesaufgabe, so einen großen Roman auf die Bühne zu bringen, aber die Festspiele Reichenau haben es gewagt. Maria Happel, Hedwig Heimberger, hat ja im letzten Jahr im Südbahnhotel Shakespeares Sommernachtstraum gezeigt. Das war zum ersten Mal seit 15 Jahren, dass dieser Ort wieder zur Spielstätte der Festspiele Reichenau wurde. Natürlich ein sagenumwobener Ort. Ist der Intendantin damit ein Coup gelungen?
Das würde ich aus der Ferne jedenfalls sagen. Ich kenne das Südbahnhotel als Spielort von früher und das war immer begeisternd. Also wenn das jemand gemacht hat, so wie Thomas Kramer geschildert hat, wo die Schauspieler das können, wo die Schauspieler mitgehen, wo ein richtiger Stoff ist, wo das gut inszeniert ist, dann ist das eine faszinierende, großartige Spielstätte. Das ist überhaupt sehr schön, wenn man sich als Publikum einmal nicht in Reih und Glied ins Parterre oder auf die Ränge setzt, sondern wenn man mit der Truppe mitgehen kann und wenn die Räume da sind, die von selber zu Bühnenräumen werden. Und noch dazu an diesem großartigen, wunderbaren Ort. Und das ist auch das Schöne überhaupt in Sommertheatern, dass man solche Orte, sei es im Freien oder in Innenräumen, gut bespielen kann.
Nur ein klitzekleiner Einwurf. Ich würde ja mal vorschlagen, dass man dort vielleicht einen Stoff wie Stephen Kings Shining zur Aufführung bringt. Nicht mit Blick auf die viel berühmtere Verfilmung von Stanley Kubrick, aber mit Blick auf den Ausgangstext könnte man sagen, das Buch besteht daraus, dass langsam und allmählich einen der Verdacht beschleicht, dass ein Hotel ein Subjekt ist. Und in dem Fall natürlich ein übelwollendes Subjekt mit Blick auf die armen Menschen, die dort einen Winter verbringen müssen. Und das wäre doch mal, vielleicht gerade sommers, eine schöne Gelegenheit, einen Stephen King in dem dortigen Hotel zur Aufführung zu bringen.
Ja, ein Vorschlag von Ronald Pohl. Vielleicht hört uns Maria Happel. Sie hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass dieser Ort, der ja eben auch in die Literaturgeschichte eingegangen ist, zum Beispiel hat Schnitzler einige Figuren im weiten Land wirklich anscheinend dem Personal in diesem Hotel geschuldet. Also er ließ sich inspirieren vom Personal dieses Hotels. Und dieser Ort ist natürlich sehr, sehr mächtig, wenn man dort ist. Die Intendantin hat gesagt, wenn man dort spielt, dann ist immer der Ort der Hauptdarsteller.
Es ist natürlich ganz klar, dass dieses Südbahnhotel der entscheidende Hauptdarsteller ist, egal welches Stück man macht. Es spielt einfach mit und ist ein Erlebnisort auch, ja. Und solange wir das noch haben dürfen, kämpfe ich darum, ja.
Thomas Kramer, ist es eine Qualität des Festivalsommers, dass man eben Theaterräume erkundet, die man üblicherweise nicht kennenlernt, wie eben zum Beispiel ein verlassenes Grand Hotel, natürlich das berühmteste Beispiel, der Jedermann am Domplatz, eine Burgruine, also Orte, die zur Kulisse, zur Bühne werden und ganz neue Erlebnisse bringen.
Das ist wirklich die Aufgabe auch von Sommerfestivals. In Reichenau kann man auch andere Orte entdecken. Also dieser Viadukt zum Beispiel, das ist für mich eine wirkliche Entdeckung. Und wenn man im Bayerbacher Hotel wohnt und jeden Tag zum Theater geht und wieder zurück, geht man immer an diesem Viadukt vorbei, der in Doderers Wasserfällen von Slonje eine wichtige Rolle spielt und der auch im letzten Jahr von in Reichenau aufgeführten Stück von Horvath, Der jüngste Tag, vorkommt. Also ein Ort hat seinen Genius. Und das merkt man in Reichenau wirklich.
Thomas Kramer, Hedwig Heinberger und Ronald Pohl heute zu Gast im Ö1 Kulturtalk. Wir sprechen über den Festivalsommer. Ja, und wir würden uns natürlich gerne nur dem Schöngeistigen widmen, aber auch der schnöde Mammon spielt natürlich, wenn wir über Festivals sprechen, eine Rolle. Am 10. Juni trat Finanzminister Markus Marterbauer ans Rednerpult des Nationalrates und die Kulturnation lauschte. Wenig überraschend, auch in der Kultur regiert der Sparstift, wobei vor allem Museen und Förderungen betroffen sind. Ja, und was er gesagt hat zur Einleitung des Kulturkapitels, das hören wir jetzt gleich.
Österreich ist eine Kulturnation und wir sind stolz darauf. Von Gustav Mahler bis Martin Grubinger, vom Wiener Konzerthaus bis zum Posthof, von Elfriede Jelinek bis Birgit Birnbacher. Die Vielfalt und die Freiheit der Kunst sind zentrale gesellschaftliche Werte.
Ja, das Kulturbudget sinkt 2027 um 3,3%. Während die Basisabgeltung für die Bundestheater und die Bundesmuseen eingefroren werden, werden im Kulturbereich Förderungen gekürzt. Außerdem wird der Bau von Besucherzentren, zum Beispiel in Belvedere, nicht so schnell stattfinden wie geplant. Und damals, Hedwig Heinberger, ich frage jetzt die Salzburgerin in unserer Runde, hieß es, nur die Salzburger Festspiele dürfen aufatmen. Ein leichter Wiederanstieg des Budgets im Jahre 2028 ist geplant, aufgrund eines Mehrbedarfs für die Sanierung der Salzburger Festspielhäuser. Nun tauchen aber Wolken am Horizont auf, denn der Rechnungshof warnt davor, dass es zu einer Kostenexplosion beim Umbau dieses Festspielbezirkes kommen könnte. Das Profil hat daraufhin getitelt »Loch im Budget statt Loch im Berg«. Es bezieht sich darauf, dass für diese Erweiterung der Mönchsberg untertunnelt werden muss. Ist dieses große Projekt in Zeiten des Spardrucks gefährdet, Hedwig Heinberger?
Also da muss man zwei, drei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist das laufende Budget, das Herr Marterbauer in der Budgetrede angesprochen hat und das für die kommenden 2 Jahre gelten wird. Das trifft die Salzburger Festspiele voraussichtlich genauso erbarmungslos wie die Bundestheater und die Bundesmuseen, also und die Bregenzer Festspiele. Also ich rede da jetzt von den großen Tankern. Wenn sich jetzt abzeichnet, dass diese Zuwendungen eingefroren sind, ist das höchst gefährlich, weil keine Inflationsabgeltung, keine Personalerhöhungen sind. Das heißt, Jahr für Jahr Kaufkraftverluste. Die freie Szene trifft es mit dem expliziten Minus noch gravierender. Die haben den nominellen Verlust plus den realen Verlust. Also das heißt, für die Kultur stehen da schwierige Zeiten an. Auf der einen Seite muss man sagen, natürlich sollen Kulturbetriebe auch beim Sparen mit dabei sein. Aber ich sage jetzt nur mal ganz schnell, die Kultur war nicht der Bereich, der das Defizit ausgelöst hat. Also da stehen wirklich Schritt für Schritt bittere Zeiten bevor. Die andere Geschichte ist das Baubudget. Das Baubudget für dieses große Sanierungsprojekt ist unbestritten, weil das ist ja schon seit langem vertraglich vereinbart von Bund, Land und Stadt und auch von Gemeinderat, Landtag und Nationalrat. Also da jetzt zurückzunehmen wäre der heilige Irrsinn, weil das ja lange vorbereitet ist, geplant ist, die Ausschreibungen sind erfolgt. Also das hinauszuzögern, macht alles nur teurer. Die dritte Sache, die Sie angesprochen haben, ist dieser Rohbericht des Rechnungshofs, den keiner kennt, außer offensichtlich das Profil. Ich erlaube mir schnell zu sagen, das war wirklich ein sehr unseliger Artikel im Profil mit ganz eigenartigen Unterstellungen, was vieles betrifft. Es kann sein, dass es zu Veränderungen der Baukosten kommen kann, ja. Aber ich möchte den Menschen sehen, der 5 oder 10 Jahre im Vorhinein auf den Cent genau feststellen kann, wie viel es kostet. Ich weiß nicht, wie viel 100 Kubikmeter des Berges abzuschaben. Also es kann dort oder da Verschiebungen geben. Es kann auch zu Kostenerhöhungen kommen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich da jetzt in nächster Zeit die große Kostenexplosionskatastrophe abzeichnet.
Ja, das Profil berichtet, dass aus projektierten 519 Millionen Euro 635 Millionen Euro werden können, dass man sich also verschätzt hat. Eine allgemeine Frage: Dieser Umbau des Festspielbezirks in Salzburg steht ja seit langem zur Diskussion, ist seit langem geplant und auch notwendig, um einen modernen Theater- und Festspielbetrieb zu ermöglichen. Wie wichtig ist es denn, das jetzt wirklich umzusetzen in den kommenden Jahren, Hedwig Heinberger?
Ich möchte nur sagen, mit diesen zwei Zahlen, die Sie genannt haben, ich habe da natürlich wieder geölte Blitze, Herrn Kreppertz, angerufen und der hat diesen Unterschied.
Jetzt müssen Sie sagen, wer der Herr Kreppertz ist.
Herr Kreppertz, den kaufmännischen Leiter der Salzburger Festspiele, der auch federführend den Umbau betreut, den habe ich sofort angerufen und der hat diese Differenz für mich eigentlich ganz schlüssig erklären können. Zum einen sind da Baukostensteigerungsindizes drinnen, also da werden zwei Nettobeträge über verschiedene Jahre verglichen. Zum anderen ist da im einen eine Schwankungsbreite von 20% eingerechnet etc. Also mir erschien diese Erklärung durchaus plausibel. Trotzdem, ich möchte nur sagen, man kann natürlich nicht ausschließen, dass die Baukosten steigen und dass es da Unebenheiten gibt. Nur diese Skandalisierung, die da passiert ist, die halte ich für äußerst ungerechtfertigt.
Ja, Kulturfestivals, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, ziehen Touristen an. Sie schaffen Wertschöpfung in den Regionen, Stichwort Umwegrentabilität. Und sie schaffen Arbeitsplätze natürlich. Ein Beispiel: Das Gesamtbudget der Salzburger Festspiele für die Saison 2025-26 beträgt 77,38 Millionen Euro und ca. 25% trägt die öffentliche Hand in Form von Subventionen bei. Der Rest, also immerhin 75%, wird durch Kartenverkäufe und Sponsoring finanziert. Aber laut einem Bericht der Wirtschaftskammer Salzburg beträgt die Wertschöpfung für die Region 250 Millionen Euro sowie Steuereinnahmen in der Höhe von 96 Millionen Euro. Muss man, eine Frage an die Runde, in Zeiten, in denen der Spardruck regiert, natürlich auch was das Kulturbudget betrifft, die Politik daran erinnern, dass zum Beispiel auch Festivals wirklich ein Standortfaktor sind für eine Region, eine Stadt?
Also ich glaube, man kann immer sparen. Ich halte es im Gegensatz zur Kollegin Keimberger nicht für eine Katastrophe, ein Bauprojekt ein bisschen zu verschieben oder zu redimensionieren. Ich finde das nicht so schrecklich. Man kann auch im Programm sparen, bei den Salzburger Festspielen wahrscheinlich weniger. Aber bei den Wiener Festwochen könnte ich mir eine Reduzierung des Programms sehr gut vorstellen und das würde die Substanz oder die Qualität nicht unbedingt beeinträchtigen. Ich sehe das ein bisschen gelassener. Aber die Umwegrentabilität, die ist wirklich wichtig und das sollte man vor allem den Leuten immer dort sagen, den Salzburgern. Mir sagen die Damen im Hotel immer, ja, wer braucht denn das alles und es kommen jetzt so viele Touristen und ich denke, man muss den Leuten schon auch sagen, dass sie in einer so schönen Stadt leben können. Verdanken sie auch den Festspielen. Das, glaube ich, muss man den Menschen wirklich sagen. Wenn man in Bayreuth war, muss man ein paar hundert Kilometer oder 100 Kilometer nach Hof fahren. Das ist eine entsprechend große Stadt, wo es keine Kultur gibt. Und dort schaut es einfach ganz anders aus. Die Leute wirken ganz anders. Also der Glanz, den Salzburg auch für die Einwohner hat, verdankt es den Festspielen und natürlich seinen großen Söhnen, ja, und Töchtern.
Ronald Pohl.
Naja, ich kann eigentlich nur postskriptiv sagen, die Kunst besteht ja immer darin, den Mangel zu seinen eigenen Gunsten auszulegen. Ich muss sagen, ich empfinde ein großes Widerstreben, immer den konischen Hut des Kunstzuständigen oder Kunstexperten oder Expertin, wie auch immer, mit der Schiebermütze des Säckelwarts einzutauschen. Ich finde es eigentlich gallig, ständig an Lohnkosten, Druck und dergleichen erinnert zu werden. Plötzlich haben alle BWL studiert, plötzlich können alle, und das richtet sich eindeutig nicht gegen die hochgeschätzte Kollegin und ihre sehr genaue, wie ich weiß, immer Recherche, sondern mögen doch die darin bewandert sind, das ihre tun. Aber ich muss schon schmunzeln, wenn wir ständig über die Modernisierung Salzburgs reden, um dann in der altertümlichsten Weise um das Seelenheil eines reichen Mannes auf der Bühne dort mit einem selbst zu Rate zu gehen. Naja, das gehört zu den entwickelten Widersprüchen, zu denen ein Kulturland wie Österreich stehen muss. Sorgen wir doch dafür, dass der Darsteller des Jedermanns in seiner Garderobe eine wirklich tolle Kühlanlage hat, die alle Stückeln spielt.
Die Runde ist sich einig, die instrumentelle Vernunft ist nicht der Fluchtpunkt jeder Diskussion oder sollte es nicht sein. Ich bringe jetzt aber trotzdem noch eine Zahl ins Spiel, und zwar in Bezug auf Bregenz. Wir haben im vergangenen Jahr darüber diskutiert. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Subventionen der Bregenzer Festspiele um 30% gekürzt. Da hat man letztes Jahr noch relativ salopp formuliert locker reagiert. In diesem Jahr aber gibt es bereits einen Appell des kaufmännischen Direktors Michael Diem. Er sagt, es fehlen jährlich 4,6 Millionen Euro. Und wenn das so weitergeht, dann sind die Bregenzer Festspiele auch tatsächlich bedroht. Sie feiern ja in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Und zwar mit einer Inszenierung von Verdis La Traviata auf der Seebühne, also auch ein großer Klassiker zu diesem Jubiläum. Die Premiere findet am 22. Juli statt. So, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, der uns wieder zum Inhalt bringt. Das Libretto spielt ja, das wissen wir, ebenfalls im 19. Jahrhundert, wie die Fledermaus in den 1850er Jahren in den Salons. Aber der Regisseur Damiano Micheletto hat sich dafür entschieden, wir denken an die Fledermaus in Reichenau, die Handlung, man staune, in die 1920er Jahre zu verlegen und die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Lili Pasikivi, erläutert das folgendermaßen.
Unsere La Traviata ist in 1920er, also the Roaring Twenties. Also wir haben große, fantastische Feste in Paris und natürlich die Wasserelemente bringt auch etwas Spannendes. Und dann mit diesem Spiegel ist wie auch wie eine Kinowand, wo man erzählt eigentlich etwas anderes, was passiert zwischen die Szenen hier. Und das ist eine schöne Vertiefung in diese Geschichte.
La Traviata spielt in den Pariser Salons der 1850er Jahre. Im Zentrum steht die Kurtisane Violetta. Sie leidet an Schwindsucht und erliegt diesem Leiden auch in einem tragischen Ende. Regisseur Damiano Micheletto beschließt, wir erinnern uns an Reichenau, die Handlung in die 1920er Jahre zu verlegen. Anachronistische Aneignungen scheinen dieser Tage in der Luft zu liegen. Warum kapriziert man sich denn ausgerechnet auf die 1920er Jahre?
Naja, bei La Traviata haben wir es ja mit Schwindsucht zu tun. Vielleicht. Ja, geht es darum, so etwas wie schwindsüchtige Verhältnisse zu bebildern. Aber ganz gewiss scheint es ein gewisses Faible jetzt, das kann man ja runterbrechen, das muss man nicht so hochhängen, ein gewisses Faible für die sogenannte Zwischenkriegszeit zu existieren. Das hat wohl mit dieser Zeit, die man ja erst im Nachhinein in den Blick nehmen konnte, als Umweltsanlage betrachten konnte, hat das damit zu tun. Und natürlich gibt es so etwas wie einen Schauder, der mit der Aufgipfelung dieser Ära im Faschismus im Europäischen zu tun hat. Und es gibt ja so etwas wie eine Nachhalt dessen, waren es unentrinnbare Entwicklungen, die zu dieser Implementierung des Faschismus auf breitester Basis geführt hat. Und das ist natürlich eine Diskussion, die uns mindestens in unseren Oberstübchen, im Unbewussten und so weiter treibt, lenkt und auch, naja, sagen wir, vor Befürchtungen stellt. Das ist ja ganz klar. Eine weitere Analogie ist vielleicht auch mit gewissen technischen Mehrwerten verbunden, die in dieser Ära entwickelt wurden. Damit meine ich jetzt weniger die Jazzfähigkeit von Verdi als ganz einfach die technischen Apparaturen. Und auch wir haben qua Digitalität etc. ja eine ganze Reihe von Herausforderungen technischer Natur zu bewältigen. Und ich glaube schon, dass diese Unbehaustheit und diese Aufgestörtheit, die das bei uns allen erzeugt und erregt, jetzt zurückprojiziert wird auf diese Ära, nämlich der 20er Jahre.
Thomas Kramer, Ronald Pohl und Hedwig Heinberger heute zu Gast im Ö1 Kulturtalk. Wir sprechen über den Festivalsommer und wir wenden jetzt gleich den Blick von Bregenz erneut nach Salzburg. Ja, und wir sprechen über die Causa Prima der heimischen Kulturpolitik. Am 26. Juli werden die Salzburger Festspiele eröffnet. Die Festrede beim Festakt hält in diesem Jahr die belarussische Musikerin und Aktivistin Maria Kalesnikava. Am Abend findet dann im großen Festspielhaus die Premiere von Georges Bizets Carmen statt. Am Dirigentenpult steht Theodor Kurenzis und in der Titelrolle wird Asmi Grigorian zu erleben sein. Ja, es ist, und das ist das Besondere an dieser Ausgabe der Salzburger Festspiele, ein Programm, das die Handschrift von Markus Hinterhäuser trägt. Seine interimistische Nachfolgerin Karin Bergmann setzt dieses Programm nun um in diesem Sommer. Ja, und bevor wir mit unseren Kritikern und unserer Kritikerin über diese einmalige Situation sprechen, hören wir kurz, was Karin Bergmann über ihren Vorgänger denkt.
Ich kann nur sagen, ich selber hatte ja jedenfalls in den Monaten davor eine ganze Reihe von Gesprächen mit Markus Hinterhäuser, den ich nach wie vor sehr schätze, den ich für einen unglaublich erfolgreichen Intendanten halte, der diese Festspiele maßgeblich geprägt hat. Nur er hat einen einvernehmlichen Auflösungsvertrag unterschrieben und dazu muss es irgendeinen Grund geben.
Karin Bergmann, die interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele, gibt sich diplomatisch nach wochenlangen Kontroversen mit dem Kuratorium der Salzburger Festspiele und der Salzburger Landespolitik hat Markus Hinterhäuser seinen Hut als Intendant der Salzburger Festspiele genommen. Wenige Monate vor der Eröffnung standen quasi die Festspiele ohne künstlerische Leitung da. Das Ganze fand sein Finale Grande am 26. März. Karin Bergmann ist dann als sogenannte Trümmerfrau eingesprungen, was ein bisschen eine zynische Pointe ist, denn der Streit mit dem Kuratorium begann unter anderem deshalb, weil Markus Hinterhäuser Karin Bergmann als Schauspielchefin wollte, am Kuratorium vorbei. Nun ist sie also seine Nachfolgerin, interimistisch. Thomas Kramer, Sie haben dieses Salzburger Königsdrama, ja man kann sagen, publizistisch begleitet. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Ich finde auch das Wort Trümmerfrau ganz unpassend. Erstens wegen seiner historischen Konnotation und dann, weil es ein Frauen- und Männerbild transportiert, das ich auch für altmodisch und sexistisch halte. Dahinter steht die Idee, dass Männer ihre Macht verwirklichen wollen, dass Männer sich selbst wichtig nehmen und Frauen kommen dann her und tun alles besänftigen und begütigen und das und den Schutt, den die bösen Männer hinterlassen, aufräumen. Das ist nicht so. Das ist wirklich ein Geschlechterbild, das ich ablehne als Mann. Und auch in diesem Fall, Karin Bergmann hat sich hier meines Erachtens moralisch nicht einwandfrei verhalten. Sie war illoyal. Das kann passieren. Es gibt solche Dinge, wo man sich im Leben dazu entscheiden muss, weil man etwas werden will, weil man etwas tun will. Und das finde ich auch durchaus in Ordnung, da die Loyalität hintanzustellen. Das haben wir alle schon gemacht.
Dieser Begriff Trümmerfrauen hat natürlich medial die Runde gemacht, nicht nur in Bezug auf Karin Bergmann, sondern auch in Bezug zum Beispiel auf Ingrid Turnherr, die nach dem Fall von Roland Weissmann das Ruder übernommen hat. Und Karin Bergmann ist ja auch schon eingesprungen, als im Burgtheater die Finanzkrise das Haus in Turbulenzen gebracht hat. Hedwig Heimberger, Sie haben diese Kontroverse rund um Markus Hinterhäuser und diesen Konflikt, der sich ja über Wochen gezogen hat, wenn nicht Monate, erste Reihe fußfrei beobachtet. Welchen Eindruck haben denn Sie? Ist ihm Unrecht getan worden oder gab es da einfach solche Probleme hinter den Kulissen, dass gehandelt werden musste?
Also es ist ihm nicht Unrecht getan worden. Es gab Probleme hinter den Kulissen, dass gehandelt werden musste. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese Probleme von den handelnden Personen nicht explizit genannt worden sind und wer nicht dabei war, kann es nicht bezeugen. Aber es ist hinzunehmen, beide Seiten haben einen Auflösungsvertrag unterschrieben und damit ist die Sache juristisch geklärt. Deshalb möchte ich auch diesem Wort der Illoyalität widersprechen. Es kann natürlich sein, dass etwas ist in der privaten Beziehung von Bergmann und Hinterhäuser, also das, was die beiden als Freundschaft bezeichnen. Das müssen die zwei sich ausmachen, aber ich finde, dass Frau Bergmann sich völlig korrekt verhalten hat. Sie war nicht beteiligt an der Auflösung des Intendantenvertrages. Das war ausgemacht, das war fertig, das war unterschrieben und sie wurde dann danach gefragt.
Frau Keimberger, stellen Sie sich vor, Sie wollen einen jungen Redakteur in der Kultur anstellen, ja, und gehen zum Chefredakteur und plädieren für den. Ja. Und es gibt einen Streit, der Chefredakteur will das nicht und es entspinnt sich ein Streit an dieser Causa und die endet damit, dass der junge Redakteur statt Ihnen die Ressortleitung übernimmt und Sie aber nicht einmal fragt, ja,
das Problem,
nicht, vorher mit Ihnen, lass mich ausreden, nicht vorher mit Ihnen spricht. Das finde ich das Arge. Nein, ich glaube nicht an, dass Bergmann das von langer Hand geplant hat. Das glaube ich nicht. Aber sie hätte das sich noch einmal überlegen müssen. Sie hätte vorschlagen können, eine Doppelspitze zu etablieren.
Sie hätte vorschlagen können, was sie gewollt hätte. Es war der Vertrag aufgelöst. Meines Wissens war sie nicht involviert in den Konflikt Kuratorium Hinterhäuser. Dieser Konflikt war bei Gott nicht einfach, war kompliziert. Der ist aber zwischen diesen beiden geblieben. Frau Bergmann war in diesem Konflikt nicht involviert, weder inhaltlich noch in irgendeiner vertraglichen Gestaltung.
Aber sie hat doch eine gewisse Loyalitätsverpflichtung jemandem gegenüber, der sich für sie eingesetzt hat. Also ja, es hat Shakespeare'sche Dimensionen. Und wie gesagt, man würde das nicht immer vorwerfen können oder sollen. Man soll sie nicht immer vorwerfen. Aber es ist bedenklich.
Was tatsächlich ja erstaunlich ist, der Erfolg gab Markus Hinterhäuser recht. Die Salzburger Festspiele waren künstlerisch sehr erfolgreich und auch ökonomisch unter seiner Ägide überaus erfolgreich. Die Auslastung lag bei beachtlichen 98,4%. Aber, so wird gemunkelt und so haben wir alle gelesen, Markus Hinterhäuser habe gegen eine sogenannte Wohlverhaltensklausel, die in seinem Vertrag vermerkt war, verstoßen. Keiner weiß eigentlich genau, darauf hat Thomas Kramer angespielt, was das konkret bedeutet. Das heißt, wir haben die Situation, Ronald Pohl, ein sehr erfolgreicher, nach außen hin sehr erfolgreicher Intendant, wird gegangen. Und es ist eigentlich unklar, welche konkreten Vorfälle es gab.
Das ganze Bild krankt an einer Konfusion in der Nähe und Ferne Einstellung. Ich muss sagen, so wie viele Markus Hinterhäuser persönlich kennen und schätzen, so geht es mir ja auch ein bisschen, so wenig vermag ich über die Interna, so spricht man doch, eines Großfestivalbetriebes wie dem in Salzburg zu sagen. Mir scheint hier grundsätzlich etwas anderes. Hier werden verschiedene politische Herrschaften und Verwaltungsformen aus verschiedenen Zeiten abgelegte und moderne übereinandergelegt und miteinander in Konfusion gebracht. Denn das eine ist klar, da haben wir ein Kuratorium, da haben wir politisch Verantwortliche und die leisten sich einen charismatischen Künstlerintendanten, um aber dann ihn feudalistisch zu behandeln und zu maßregeln. Auch das kann man ja feststellen, denn in der Tat, ich kann mit einem Begriff wie Wohlverhalten wenig anfangen. Es sei denn, ich habe mich in das falsche Taschentuch geschneuzt oder mit dem Suppenbesteck ungehörig herumgespielt. Ich halte das für lächerlich. Verstehe aber, wenn Betroffene sagen, sie seien von jemandem, der der künstlerische Leiter eines Festivals ist, in ungehöriger Weise angebrüllt worden. Darüber zu befinden, ist nicht meines, ja, aus der Ferne. Mich erinnert das ein bisschen an den Prinzen von Homburg, von Heinrich Kleist. Wo auch ein charismatischer, jüngerer, nun sagen wir Reitergeneral, sein Sach auf sein Charisma stellt, ja, und damit voller Hybris handelt und dafür mit dem Tod bedroht wird, obwohl er doch vermeintlich Gutes geleistet und als Held gehandelt hat. Und der Kurfürst weist ihn darauf hin, dass er 100-mal gewinnen kann, wenn er im Wege deiner absoluten Hierarchie zuwiderhandelt, dann ist er fällig. Und dieses Dann ist er fällig haben wir hier erlebt. Und ich weiß nicht, ob eine Landeshauptfrau dazu taugt, eine Kurfürstin abzugeben. Aber mich erinnert das daran, was nichts daran ändert. Leute, die feststellen, sie seien ungehörig behandelt worden, muss man hören und man muss sie ernst nehmen.
Es bleibt ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Wie gesagt, in diesem Jahr die Premiere von Georges Bizets Carmen findet am 26. Juli im großen Festspielhaus in Salzburg statt. Im vergangenen Jahr, wir erinnern uns, gab es bekanntlich eine Protestaktion pro-palästinensischer Aktivistinnen beim Festakt der Salzburger Festspiele. Ob die Salzburger Festspiele auch in diesem Jahr zur politischen Bühne werden, das wird dieser Festivalsommer zeigen. Wir dürfen gespannt sein. Für heute bedanke ich mich bei Hedwig Kainberger, Feuilletonchefin der Salzburger Nachrichten. Vielen Dank fürs Kommen. Bei Ronald Pohl von der Tageszeitung Der Standard und bei Thomas Kramer von der Tageszeitung Die Presse. Vielen Dank für die anregende Diskussion. Und nächste Woche wird Wien zur Hauptstadt des zeitgenössischen Tanzes. Wir diskutieren über Highlights des Impulstanzfestivals. Wenn es wieder heißt, gehört besprochen der Ö1 Kulturtalk zum Festivalsommer jeden Sonntag ab 18.15 Uhr. Die Produktionen haben Jakob Fessler und Lela Thun betreut. Für den guten Ton war Elmar Peinelt verantwortlich. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christine Scheucher.